Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, herzlich willkommen. Eigentlich geht es Ungarn wirtschaftlich gut, 15 Jahre nach der Osterweiterung der EU. Seit dem 1. Mai 2004 hat das Land vom gemeinsamen Binnenmarkt profitiert. Doch viele Ungarn zieht es trotzdem ins Ausland, weil sie von den heimischen Löhnen nicht leben können. Warum es Rechtspopulisten in Portugal so schwer haben, das untersuchen wir in dieser Woche. Es hat viel mit dem Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa zu tun. Unser Reporter hat ihn begleitet. Und dann geht es nach London, in eine der teuersten Metropolen Europas, mit hohen Mieten und wenig bezahlbarem Wohnraum. Alles kein Geheimnis. Wie sich Kinder damit arrangieren müssen, auch dazu gleich mehr in dieser Ausgabe von Europa heute. Der ungarische Präsident Viktor Orbán spricht viel über Migration und Einwanderung, legt sich deswegen auch mit der EU-Kommission an und schottet Ungarn ab. Es werden nicht einmal eine Handvoll Flüchtlinge pro Monat zum Asylverfahren zugelassen. Das weitaus größere Problem Ungarns aber ist die Abwanderung, wie in ganz Osteuropa. Mehr als 500.000 Ungarn sollen es sein, die im Ausland arbeiten, die ihre Heimat verlassen haben oder aber nach Österreich und Deutschland pendeln. So wie das Ehepaar Dezsö, das Stefan Oschwart für Europa heute getroffen hat.
Horka, ein kleines Dorf am Rande der westungarischen Stadt Sopron. Der 42-jährige Géza Dezső zeigt die neuen Häuser, die dort entstehen. Auch er hat eines in dem Neubaugebiet errichtet. Ich habe auch überlegt, bevor wir hier gebaut haben, ob es nicht besser wäre, gleich nach Österreich umzuziehen. Aber solange die Bedingungen hier okay sind, möchte ich gerne in Ungarn bleiben, sagt er. Géza stammt aus der früheren Stalinstadt Dunaújváros an der Donau, ist Zerspaner, also jemand, der Werkstücke fertigt. Mehrere Jahre arbeitete er bei einem Mittelständler in Baden-Württemberg. Noch vor dem EU-Beitritt Ungarns zog es ihn in den Westen. Heute fährt Géza täglich mit dem Auto bis Hornstein im Burgenland. Morgens um 4 steht er auf, nachmittags um 4 sind er und seine Frau wieder zu Hause in Ungarn. Ich bin in dem Alter, wo ich noch etwas erreichen will, sagt Géza. Das meiste ist gelungen, kein Luxus, aber deutlich über dem ungarischen Durchschnitt. Wegen der Bezahlung bin ich ins Ausland gegangen. Es ist kein Geheimnis, dass ein Haus mit ungarischem Lohn unbezahlbar ist, wenn man dann auch noch Eltern unterstützen muss. Wir zahlen unseren Kredit ab, leben ganz gut und können sogar noch etwas auf die Seite legen. Mittlerweile leitet Géza die CNC-Automatendreherei bei Cludi. Die Firma in Österreich lässt ihn Chef von 2 Dutzend Mitarbeitern sein, lobt er. Das sei Wertschätzung. Auch seine Frau Anniko arbeitet bei der Bad-Armaturenfirma. Sie verdient 4-mal so viel wie vorher, eher 2 bis 3-mal so viel. Was für Géza und seine Frau Anniko gut läuft, ist schlecht für die heimische Wirtschaft. Ungarische Medien berichten von mindestens 80.000 Fachleuten, die fehlen. Es werden Köche gesucht, Installateure, aber auch Ärzte und Krankenschwestern wandern in den Westen ab, sagt der Wirtschaftsexperte Zoltán Pogácsár. In Ungarn gibt es einen riesigen Fachkräftemangel. Das hat 2 Gründe. Zum einen gehen viele ins westliche Ausland zum Arbeiten. Der andere Grund ist, die Regierung spart an der Bildung und Ausbildung. Wenn Sie heute in Budapest einen Installateur suchen, bekommen Sie einen Termin in 1,5 Monaten. Es gibt einfach keine Leute. Zwar sind die Löhne laut der jüngsten Konjunkturumfrage der deutsch-ungarischen Industrie- und Handels auf rund 1.000 Euro brutto im Durchschnitt gestiegen, aber deutsche Firmen wie Audi in Dürr, Mercedes in Kecskemét oder bald BMW in Debrecen saugen die Fachkräfte ab. Die ungarischen Unternehmer sind benachteiligt, bestätigt Richard Greifsen, Vizedirektor des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche.
Firmen aus Deutschland, die großen Investoren aus Deutschland, finden es in allgemein leichter, diese höhere Löhne zu zahlen als die lokalen Firmen.
In Ungarn brummt die Wirtschaft zwar. Im letzten Jahr lag das Wachstum bei 5%, die Arbeitslosenquote ist niedrig, aber das Klima wird sich abkühlen, so die Prognose der deutsch-ungarischen Industrie- und Handelskammer. Denn, so der Soproner Wirtschaftsexperte Pogácsár, Die EU-Gelder in dieser Periode sind bereits zum größten Teil abgerufen und etwa in den Straßenbau geflossen. Ilona Höldje gehört zu den 3 Millionen Ungarn, die immer knapp bei Kasse sind. Die 65-jährige Köchin aus dem Süden Ungarns muss ihre Rente aufbessern. Ich arbeite von morgens bis abends in der Gastronomie, erzählt sie. Es gibt Leute, die als Saisonarbeiter weggehen. Ich war auch für 2 Jahre in Schiofog am Plattensee, weil wir da mehr verdient haben. Jetzt bin ich Tagelöhnerin, bekomme 2 Euro Stundenlohn. Bei 8 Stunden reicht das nicht mal für den Mindestlohn. Wenn ich jünger wäre, würde ich auch weggehen, sagt sie.
Warum es viele Ungarn ins Ausland zieht, darüber berichtete Stefan Oswald. Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa ist so präsent und so beliebt wie kaum ein anderer Politiker in der portugiesischen Geschichte. Er liebt das Bad in der Menge, er taucht auf Tausenden von Selfies auf, er ruft in Vormittagstalkshows im Fernsehen an, er spricht dauernd in den Medien. Damit will Rebelo de Sousa auch die Portugiesen erreichen, die mit Skepsis auf Politik und Politiker schauen. Dabei stammt er eigentlich aus der alten Elite. Sein Vater war unter dem früheren autoritären Machthaber Salazar Minister und Rebelo de Sousa selbst war Juraprofessor. Doch mit seinem volksnahen Auftreten erweckt er einen anderen Eindruck und versteht sich damit auch als einen Prellbock gegen den Rechtspopulismus. Thilo Wagner hat den Präsidenten in Lissabon begleitet.
Auf dem Bürgersteig einer breiten Allee in Lissabon wartet eine kleine Menschenmenge auf den Staatspräsidenten. Marcelo Rebelo de Sousa soll das frisch renovierte Gebäude eines Vereins für Kinder aus sozial schwachen Familien einweihen.
Er ist sehr offen und kümmert sich um uns Portugiesen und um das ganze Land,
sagt eine Sozialarbeiterin mit langen schwarzen Haaren.
Er ist der Präsident der Zuneigung,
fügt eine Kollegin hinzu und eine weitere Frau ergänzt.
Er hat ein offenes Ohr, ist bescheiden und zeigt sich immer einfühlsam.
Als Rebelo de Sousa schließlich auftaucht, bahnt er sich durch die Menschenmenge. Er spricht mit Jugendlichen, lässt sich auf ein paar Selfies ablichten, gibt Küsschen, drückt Hände und Schultern. Der schlanke Mann mit dem breiten Grinsen auf den Lippen ist in seinem Element. Laut Verfassung übernimmt der portugiesische Präsident vor allem repräsentative Aufgaben, aber kein portugiesisches Staatsoberhaupt hat bisher so viel Wert auf den direkten Kontakt zum Publikum gelegt wie Rebelo de Sousa. In dem hoffnungslos überfüllten Verein hält der Staatspräsident spontan eine Rede. Ohne Mikro, mit einem Lächeln auf den Lippen und vielen schönen Worten für die Verantwortlichen. Auf einem Tisch stehen ein paar Gläser, ein Kellner ist nicht in Sicht. Der Präsident schnappt sich die Portweinflasche und schenkt jedem ein, der sein Glas hinhält. Marcelo Rebelo de Sousa kommt aus einer einflussreichen Lissabonner Familie. Sein Vater war im autoritären Regime, das bis 1974 in Portugal an der Macht war, Minister. Er selbst studierte Rechtswissenschaften, war Journalist und gehörte zur Gründungsredaktion der liberalen Wochenzeitung Expresso. In den 90er Jahren wurde der Juraprofessor zum Oppositionsführer der Mitte-Rechtspartei PSD gewählt, die als Sammelbecken für konservative, wirtschaftsliberale Unternehmer und Bürgerliche aus dem Norden Portugals zu einer Volkspartei geworden ist. Rebelo de Sousa zählt zum gemäßigten katholischen Flügel, doch seine Popularität hat er nicht der Partei, sondern dem Fernsehen zu verdanken. Vor seiner Wahl zum Staatspräsidenten im Januar 2016 war er der einflussreichste politische TV-Kommentator in den portugiesischen Medien. Auch heute noch kann der 70-Jährige kaum einer Kamera ausweichen. Nach dem Besuch im Kindersozialverein begrüßt er die wartenden TV-Journalisten, die ihm Fragen zur aktuellen politischen Situation stellen. Er sagt, das Dossier habe ich noch nicht studiert oder darüber will ich jetzt noch nicht sagen. Die vagen Antworten reichen den Kamerateams aus. Zum einen, weil der Staatspräsident in Portugal vor allem repräsentieren soll, aber auch, weil de Sousa sich so prominent in Szene setzt, dass es vielen Journalisten mittlerweile wichtiger zu sein scheint, den Präsidenten im Bild zu haben, als darauf zu achten, was er wirklich sagt. Rebelo de Sousa ist auf dem Weg zu einem anschließenden Termin. Mitten in der Innenstadt steigt er plötzlich aus seiner Limousine aus und läuft über die beliebte Lissabonner Flaniermeile Avenida da Liberdade. Sein ständiges Suchen nach einem Bad in der Menschenmenge hat ihm einen Spitznamen eingebracht. Er sei der gute Populist, sagen politische Kommentatoren. Rebelo de Sousa winkt ab.
Ich will immer auf Tuchfühlung mit den Menschen sein. So kann ich Löcher und Leerstellen füllen, die sonst vielleicht von Populisten vereinnahmt werden würden. Der Präsident ist vom Amt her ein Reformer und kein Revolutionär. Er ist kein Radikaler, der die Brüche will. Und das ist der Unterschied zum Populisten. Der Populist zeigt sich nicht nur in der Form, sondern auch im Inhalt. Er akzeptiert die Institutionen nicht und er will mit ihnen brechen. Und das ist genau das Gegenteil von der Idee, für die ich stehe.
Meine Position ist genau das Gegenteil.
Der Staatspräsident ist zwar überall präsent und trotzdem ist vielen Portugiesen nicht klar, für welche politischen Ideen er steht. Obwohl er eigentlich konservativ ist, hat er von Beginn das ungewöhnliche Regierungsbündnis aus Sozialisten und kleineren, radikaleren Linksparteien unterstützt. Und hier liegt wohl auch der Grund, wieso Rebelo de Sousa bei so vielen Portugiesen so beliebt ist, egal ob sie links oder rechts denken oder einfach unpolitisch sind. Auf dem Weg die Avenida hinunter treten immer wieder Passanten an ihn heran, auf der Suche nach einem kurzen Gespräch, einem Foto, einer Umarmung. Ein Bodyguard steht in der Nähe und lässt die Menschen im Umgang mit ihrem Präsidenten fast teilnahmslos gewähren.
Man darf keine Angst haben. Aus Sorge um meine Sicherheit wird mir immer gesagt, gehen Sie nicht am Strand schwimmen, kaufen Sie nicht in dem vollen Supermarkt ein, fahren Sie nicht alleine Auto. Aber ich mache das trotzdem. Und ich sage meinen Leuten, das Schlimmste ist, wenn wir Politiker Angst haben und diese Angst öffentlich zeigen. Denn das ist es, was wirklich Unsicherheit schafft.
Kurz bevor Marcelo Rebelo de Sousa zu seinem nächsten Termin geht, wird er noch von einer Gruppe Studenten abgefangen. Sie rufen, Herr Präsident, ein Foto bitte mit Inês. Rebelo de Sousa legt väterlich seinen Arm um die junge Frau mit dem hochroten Kopf und lächelt in die Kamera.
Wir können den Populismus, Fremdenhass, Hypernationalismus und Radikalismus nur besiegen, wenn wir für Solidarität und Reformen einstehen und so nah wie möglich am Volk sind und die Menschen vereinen. Bis jetzt hat es in Portugal noch keinen Populismus gegeben, wie wir ihn aus anderen europäischen Ländern kennen. Aber wir müssen uns anstrengen und vor allem auf die große Zahl der Nichtwähler zugehen. Viele Nichtwähler identifizieren sich nicht mit den Politikern, weil die Politiker häufig eine Sprache sprechen, die der Normalbürger nicht versteht. Wir sollten deshalb immer zu, für und mit den Bürgern sprechen.
Populär und dauerpräsent, wie Portugals Staatspräsident die Menschen für sich gewinnt, das hat sich Thilo Wagner für Europa heute angesehen. Schlafen und spielen in Abstellkammern auf kleinstem Raum. Jedes dritte Kind in London lebt unterhalb der Armutsgrenze. Ihre Familien können sich die hohen Wohnungskosten in der britischen Metropole nicht mehr leisten. Und Sozialwohnungen fehlen, weil die Regierung bei den Sozialleistungen spart oder umschichtet. Und das ist für viele Mieter riskant, denn anders als in Deutschland sind sie in England kaum geschützt. Vermieter dürfen die Mieten alle paar Wochen saftig erhöhen. Und wer da nicht mithalten kann, wer mit der Miete im Rückstand ist, der darf binnen kürzester Zeit vor die Tür gesetzt werden. Wie Familien mit dieser permanenten Bedrohung leben müssen, das hat die Fotografin Katie Wilson dokumentiert in ihrer Ausstellung Bedrooms of London. Sie hat die Schlafplätze der Kinder in London aufgesucht und was sie dabei gesehen hat, das hat sie Sandra Pfister erzählt.
First time I went out and photographed the first bedroom. Als ich das erste Schlafzimmer fotografiert habe, war ich schockiert, unter welch schlechten Bedingungen die Menschen dort lebten. Zugleich war ich immer wieder überrascht, wie zäh die Familien waren, oft gerade die alleinerziehenden Mütter. Der Raum ist ein langer Schlauch, vielleicht 10 Quadratmeter. Ein schmales Bett mit Stillkissen, eine Wiege daneben, dahinter eine Kochnische. Das war's. Das war die erste Familie, die ich besucht habe. Die Tochter hieß Jane, die Mutter war alleinerziehend. Der Vater des Kindes hatte sie verlassen. Das ist ein Raum in einer Gemeinschaftsunterkunft. Ihre Nachbarn waren alle Männer. Alle haben Drogen konsumiert oder getrunken. Und sie hatte dieses winzige Baby. Es war ziemlich laut, da war immer Party. Und ihr Baby musste schlafen. Ihr Bett ist gleichzeitig das Sofa. Ist überhaupt alles. Mehr Platz ist da einfach nicht. 700.000 Kinder in London leben unterhalb der Armutsgrenze. Mehr als jedes dritte Kind in der britischen Hauptstadt, sagt Lawrence Guinness, Geschäftsführer des Childhood Trust, der die Ausstellung organisiert hat. 1,3 Millionen Kinder unterhalb der Armutsgrenze leben in Großbritannien in privaten Mietwohnungen. Das sind 69% mehr als noch vor 10 Jahren. Mieten setzt Kinder einem höheren Armutsrisiko aus, weil die Mieten so hoch sind. Denn die Mieten in London sind von 2011 bis 2016 um 20% gestiegen. Sozialwohnungen sind Mangelware. Manche Familien werden darüber obdachlos. Andere bringen die Bezirksverwaltungen in Übergangsunterkünften unter, oft schäbige Hostels oder Pensionen. Seit 5 Jahren ist die Zahl der Familien in diesen Unterkünften um 50% gestiegen. Familien, in denen oft 2 Eltern arbeiten, betont Carol Howell, die Direktorin des Foundling Museums. Diese Umstände verdienten mehr Aufmerksamkeit.
And this exhibition is as much about raising attention to the situations itself as enabling people to be better aware of the circumstances that can lead to 2 working salaried parents living with their children in poverty.
Auf den Fotos hier sind die Kinder nicht zu sehen. Ihre winzigen Schlafzimmer, in denen sich Habseligkeiten teilweise in Plastiktaschen stapeln, Zimmer, wo sie schlafen, essen und ihre Hausaufgaben teilweise auf dem Klo machen, die sprechen für sich selbst. Auf diesem Bild sieht man Hochstühle, also lebt da ein Baby. Und das sollte eigentlich lernen zu krabbeln und zu laufen, aber es gibt einfach physisch keinen Platz dafür. Auf einem Foto sind 2 Stockbetten zu sehen. Der Begleittext erklärt, dass die 4 Teenager, die hier fast wie eingepfercht leben, nach der Schule nie aus dem Haus gehen. Auf den Korridoren draußen, sagen sie, hätten Zuhälter und Gangmitglieder das Sagen. Manche Unterkünfte sind so eng, dass nicht alle Kinder Platz darin haben. Samantha hat 3 Kinder, kann aber nur mit den beiden Jüngsten zusammenleben. Ihr 14-jähriger Sohn Louis wohnt 6 Kilometer weiter bei seiner Oma.
I can't see my brother and sister and mum when I want to.
Er sagt, er sei traurig und das würde auch seine Schulnoten beeinflussen.
It's quite upsetting.
Lawrence Guinness gibt zu, dass selbst er als Geschäftsführer einer Wohltätigkeitsorganisation gegen Kinderarmut wie selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass alle Kinder in einem Land wie Großbritannien ein Schlafzimmer haben. Dieses Urteil musste er revidieren.
Kein Platz für ein Kinderleben in London. Sandra Pfister über eine Ausstellung im Foundling Museum of Childhood. Und das war's von Europa heute. Nach den Nachrichten übernimmt Andreas Mein mit Tag für Tag. Danke fürs Zuhören und tschüss, sagt Katrin Michaelsen.